Ja, wir sind geboren, um zu leben. Und wir freuen uns hoffentlich auf das Leben, weil das Leben gut ist, weil das Leben immer wieder Perspektiven hat. Aber es gehört auch der Tod mit dazu. Eine Person gab es auf dieser Erde, die hatte ein anderes Lebensziel. Da hieß es, da dürfen wir formulieren, er ist geboren, um zu sterben. Und das ist Jesus Christus. Und durch sein Sterben bekommen wir neues Leben geschenkt. Wenn wir heute über das Thema nachdenken, Verlust und Trauer, den Wert davon, dann möchte ich eigentlich damit eines deutlich machen, dass Jesus Christus uns eine Tür öffnet. Aber sie geht über den Weg des Sterbens. Und wir neigen dazu, dass wir diesen Weg nicht haben wollen. Wir lieben es nicht. Und wir verdrängen es. Und wir denken allzu wenig darüber nach. Aber es bleibt dabei, einer der Hauptthemen des Neuen Testamentes besteht darin, wir müssen sterben, um zu leben. Ohne den Tod gibt es keinen Anteil an der Auferstehung. Und das bezeugen wir durch unsere Taufe. Wenn da ein Mensch versenkt wird ins Wasser, dann soll es heißen, er stirbt jetzt, er gibt sein Leben ab. Und er wird wieder herausgeholt, weil jetzt beginnt ein neues Leben in der Auferstehungskraft Gottes. So möchte ich euch einladen, meine jetzige Predigt zu hören. Ich bitte mal um die erste Folie. Frühzeitig entsorgen. So möchte ich starten. Also ich habe weise Eltern. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Schon sehr früh fing meine Mutter an, uns Kinder mit hineinzunehmen und sagen, ich möchte aufräumen, ich gebe ab. Ich habe so viele Sachen, die ich nicht mehr brauche. Ihr könnt sie haben. Sie hat ihren Schmuck verteilt an uns Kindern, damit das gleichmäßig aufgeteilt ist. Und alles, was wir haben wollten, durften wir nehmen. Ihr Ziel, ihr Anliegen war es, ich möchte nicht, wenn ich gestorben bin und Papa gestorben ist, ihr alles selber entrümpeln musst. Es soll möglichst leer sein, ich brauche nicht mehr viel. Und meine Schwiegereltern sind genauso weise. Also immer, wenn ich mal nach Bremerhaven fahre oder meine Frau, sagen sie, hier haben wir wieder etwas, wir brauchen es nicht mehr, wollt ihr es nicht haben. Sie sind bereit zu entrümpeln. Und immer, wenn ich den Keller oder sonst etwas aufräume oder meine Bücherregale reduziere, entsteht mehr Platz. Mehr Platz für etwas anderes, für etwas Neues. Also, es ist gut, frühzeitig sich Gedanken zu machen, was in meinem Leben kann ich denn eigentlich auch entsorgen? Und das ist so das Bild für mich zwischen dem Entsorgen von Kleider, Schuhen, Werkzeug oder was man sonst alles so sammelt. Ich kenne ein Haus, das war voller Flaschen, leere Flaschen. Die Menschen sammeln die unterschiedlichen Sachen. Zu überlegen, was sammle ich eigentlich in meinem Leben, was häufe ich da alles auf und wo macht es mal Sinn, dass ich anfange zu entsorgen, loszulassen, abzugeben. Und weil jedes, was ich so in meinem Leben geordnet und gesammelt habe, einen Wert hat, ist es immer ein Stück Geschichte, die da stirbt. Bitte die nächste Folie. Also wir schleppen, das ist meine Beobachtung, viel zu viel mit uns herum. Laufschuhe, das habe ich inzwischen geschafft, alte Modelle wegzuschmeißen. Unmengen an Geschirr, einzelne Schrauben, Werkzeug, das vielleicht doch noch es tun könnte. Wir halten an allem sehr gerne fest. Und das auch in unserem Leben. Wir halten an Altes feste, an Vergangenheit fest, weil sie so wertvoll für uns war. Natürlich mit dem Ergebnis, dass wenig Platz für Neues ist. Und wenn Gott sagt, siehe, ich mache alles neu, dann sagen wir fröhlich Amen dazu. Aber schauen wir in die Vergangenheit und halten daran feste, was wir da erlebt haben. Gott möchte uns heute Mut machen. Wir dürfen und können ihn neu erleben. Es ist gut, wir müssen die Vergangenheit nicht komplett entsorgen, so wie es bei der Olympiade meines Erachtens war, wenn Frankreich die christlichen Wurzeln einfach negiert und sagt, das hat keine Bedeutung mehr für uns. Die Szene mit dem Abendmahl hat es deutlich gemacht. Nein, es ist gut, dass wir christliche Werte haben. Aber wir haben oftmals Dinge bei uns gelagert in unserem Leben, die haben negative Früchte. Wir halten sogar dann Feste an Angewohnheiten und Entscheidungen, obwohl die Frucht Unzufriedenheit oder sogar Bitterkeit ist. Diese Angewohnheit haben wir manchmal. Also wir schleppen viel zu viel mit uns herum. Und deswegen ist es notwendig und gut, einmal über den Wert von Verlust und Trauer nachzudenken. Ich habe so für mich gedacht, also in unserem verwöhnten Deutschland, leider funktioniert die PowerPoint nicht, also in unserem verwöhnten Deutschland nehmen wir alles immer als selbstverständlich hin. Manchmal denken wir noch, da kann ich es auch mal ein Dankeschön sagen, aber das meiste ist einfach, ja, wir haben es halt. Wir können es uns leisten. Und erst wenn es uns genommen wird, sei es durch einen Tod, sei es durch eine Flut, sei es einfach durch ein anderes Ereignis, merken wir auf einmal, was wir verloren haben. Vorher war uns das gar nicht bewusst, wie wichtig uns das eigentlich war. Erst wenn es einmal nicht mehr da ist, merken wir, wow, das fehlt mir. Und gerade wenn ein geliebter Mensch uns verlässt, wird es besonders deutlich. Dann kommt dieser Gedanke, ach, hätte ich doch nur noch mal ein Gespräch mit ihm geführt. Wäre ich doch achtsamer gewesen und hätte auf bestimmte Symptome oder Reaktionen geachtet. Ach, hätte ich doch noch mal die Chance genutzt, um Vergebung zu bitten. Jetzt ist es nicht mehr möglich. Erst wenn eine Person nicht mehr da ist, wird uns bewusst, was wir versäumt haben, was wir verpasst haben, weil es einfach zu selbstverständlich war. Warum ist uns vieles zu selbstverständlich? Weil wir uns zu wenig Gedanken machen. Wir leben einfach dahin. Und immer wenn wir nur dahin leben, leben wir oft für die Ziele anderer. Wir machen uns nicht bewusst, was mir wirklich wichtig ist, welche Werte ich leben möchte und welcher Preis das auch bedeutet in ganz konkreten Alterssituationen. Wir finden im Alten Testament noch einen weiteren sehr guten Vers. Nicht nur Psalm 31, meine Zeit steht in deiner Hand, sondern auch Psalm 90 ist solch ein Vers. Viele kennen ihn, haben ihn gehört. Aber heute einfach mal Hand aufs Herz. Achtest du auf diese Weisheit, die diesem Psalm zum Ausdruck kommt? Denn dort heißt es, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Lehre uns zu bedenken. Lehre es, bring uns bei, dass wir uns Gedanken machen, dass unser Leben nicht endlos ist, nicht ewig ist auf dieser Erde. Sondern es wird ein Ende haben und niemand von uns weiß, wie viel Zeit ich noch habe. Also lohnt es sich, nachzudenken und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Nicht alles beim Alten zu lassen, sondern zu entsorgen, was wirklich hinderlich ist. Sich Gedanken darüber zu machen, was sind meine bedeutendsten Werte und wie kann ich sie leben? Eine Sache ist für mich sehr deutlich geworden. Immer wenn ich darüber nachdenke, etwas loszulassen, benötige ich etwas, was mich dazu motiviert. Ein Ziel, was besser ist als das Loslassen. Ein Ziel, das mich mit mehr Gutem erfüllt, als den Schmerz, etwas loszulassen. Und deswegen habe ich mal so eine Zielformulierung hier. Da, wo wir den Mut haben, uns von den Dingen zu lösen, die dem Wirken oder dem Wesen Gottes im Wege stehen. Da, wo etwas in mir sterben muss, weil es nicht zu dem göttlichen Leben passt. Da werde ich verwandelt werden in die Liebe Gottes oder durch die Liebe Gottes. Wenn ich verwandelt werde, werde durch die Liebe Gottes, seine Herrlichkeit schaue, ihm ähnlicher werde, werde ich verwurzelt in der Liebe Gottes. Wenn ich in der Liebe Gottes verwurzelt werde, dann wird diese Liebe Gottes, die er zu mir, zu uns hat, sofort zu der Liebe, die wir zu unseren Mitmenschen haben. Ich bin also in der Lage, meinen Mitmenschen mit dieser Liebe Gottes zu segnen. Und da, wo ich in der Lage bin, meinen Nächsten mit der Liebe Gottes zu segnen, habe und trage ich in mir einen heiligen, so habe ich es mal formuliert, einen heiligen Raum in mir, den die anderen wahrnehmen und deswegen gerne mit mir zusammen sind, weil sie sagen, ich weiß nicht, was da ist, aber ich weiß, es tut mir gut, wenn ich mit dieser Person Gemeinschaft habe. Ein heiliger Raum durch die Liebe Gottes. Deswegen meine ich, lohnt es sich, sich Gedanken zu machen. Was in meinem Leben steht dem Wirken, dem Wesen Gottes im Weg? Wo habe ich mich an etwas gewöhnt, wo Gott sagt, daran werde ich mich nie gewöhnen und ich finde, es passt nicht zu dir? Was darf ich loslassen? Und immer wenn es darum geht, was darf ich loslassen, ist klar, ich habe es zu lernen, mit Grenzen, die mir gesetzt sind, leben zu lernen. Und das ist eine Verantwortung, die nimmt Gott mir nicht ab. Im geistlichen Leben gibt es aus meiner Sichtweise kein größeres Unglück, als in einer Scheinwelt zu leben. Echtes geistliches Leben hat deswegen niemals die Tendenz, vor der Realität zu flüchten, weil sie weiß, das Leben ist, wie es ist. Und Gott ist, wie er ist. Aber wenn ich nur einen Schein habe der Gottseligkeit, wie es im Timotheusbrief einmal heißt, dann wird jeder, dem ich begegne, das merken. Ich kann den anderen nichts vormachen. Er weiß, wann ich nur bla bla mache oder wo tatsächlich Gott in mir lebt. Ich kann nur mich selbst belügen. Also lernen wir, ehrlich und wahrhaftig zu sein. Mit uns selbst, mit Gott und mit unserem Nächsten. Und dazu gehört das Akzeptieren von Grenzen dazu. Aber jede Grenzerfahrung ist kombiniert oder hat als Konsequenz, dass bestimmte Emotionen ins Hochkommen. Und diese Emotionen bewerten wir als negativ. Es kommt Hilflosigkeit, das Gefühl der Ohnmacht. Es kommt ein Schmerz, was man verloren hat und deswegen nicht mehr in der Hand hat, über den man keine Verfügung mehr hat. Es ist das Gefühl einer Machtlosigkeit und einer dahinter steckenden Angst. Was wird werden? Und wir bewerten diese Gefühle als negativ, was wiederum die Folge hat, dass wir sie sofort gerne verdrängen, verharmlosen, bagatellisieren oder einfach übergehen, uns keine Gedanken darüber machen. Also oberflächlich bleiben, anstatt tief verwurzelt zu sein. Also brauchen wir heute viel Mut. Ein Beispiel dazu. Achtung, Falle, so habe ich es mal formuliert. Wir benutzen zum Beispiel Gott, um vor Gott zu fliehen. Klingt komisch, oder? Ist aber wahr. Ich möchte es konkretisieren, was ich damit meine. So oft habe ich es erlebt in Gesprächen, dass es da gab es einen Konflikt, da gab es eine große Krise, da gab es also Schmerz, da ist was zerbrochen. Und weil mir es unangenehm ist, neige ich zu der Tendenz zu sagen, ich bete für dich und drehe mich schon innerlich um, weil ich möchte nicht mehr hören. Und ich delegiere diesen Schmerz, diese Aufgabe an Gott, klingt sehr schön und sehr fromm, aber es ist nicht hilfreich. Es ist nicht hilfreich. Ich benutze Gott, um vor Gott zu fliehen. Anstatt weiter zuzuhören, Gott zu fragen, Herr, wie kann ich dieser Person und in dieser schwierigen Situation jetzt beistehen? Und was kannst du dazu, willst du dazu beitragen? Gott und dann nimmt unsere Verantwortung nicht weg. Aber wir neigen dazu, durch unser Gebet die Verantwortung wieder ihm zurückzugeben. Und Gott sagt, nein, ein solches Gebet erhöre ich nicht. Das meine ich mit, wir dürfen es lernen, dass wir Grenzen haben. Wir sind begrenzt, und so habe ich es mal formuliert. Wir können deswegen nicht geben, was wir nicht haben. Und wenn wir es doch machen, ist ganz klar, was passiert. Wir verschulden uns. Das heißt, wir werden schuldig an andere Menschen, wir werden schuldig an uns und wir werden schuldig an Gott, weil wir etwas weggeben, etwas weitergeben, was wir nicht haben. Fehlt mir die Innerlichkeit zu Gott und ich rede von Gott, werde ich schuldig an dem anderen, an mir selbst und an Gott, weil ich etwas abgebe, was ich nicht habe. Ich persönlich glaube, das ist das Dilemma in Deutschland, weil genau so viele Christen reden, weil sie nur einen Schein der Gottseligkeit haben, weil sie immer zu den Gottesdienst geben, das Vaterunser beten oder sonst was machen, aber sie haben keine tiefe Verbundenheit zu Jesus Christus. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Aber ein fruchtloses Leben wird entlarvt von jedem gottlosen Menschen. Und er sagt, deswegen bin ich gottlos, weil ich das nicht mehr haben will. Und ich sage, danke, dass du so ehrlich bist, wahrhaftig bist. Damit bist du vielleicht Gott näher als vielen anderen Christen. Deswegen ist es wichtig, den Mut zu haben, loszulassen, aufzugeben. Offenbarung fällt mir dazu ein. Da gibt es ein fantastisches Lied. Da heißt es, würdig bist du. Das ist ein Lied an das Lamm Gottes. Würdig bist du, von uns zu nehmen. Also geben wir etwas ab. Von uns zu nehmen. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Herrlichkeit und Anbetung. 7 Punkte, weil Gott, Jesus Christus, aus 7 Geistern besteht. Und alle diese 7 Punkte sind Dinge, von denen wir unsere Identität ableiten. Und jetzt geben wir es ab. Du, das Lamm Gottes, bist würdig, es zu nehmen, weil wir unsere Identität allein in dir haben wollen. In dir verwurzelt sein. Wow. Es lohnt sich, sich auf diesen Prozess, egal wie schmerzhaft er ist und wie lange er dauert, sich einzulassen. Was haben wir zu lernen oder was werden wir lernen? Ja, ich habe so gedacht, ja, die Kultur der Trauer. Kennt ihr das auch? Jedes Land hat so seine eigene Kultur zur Trauer. Oft sagen wir so, im Norden Deutschlands ist der Mensch sehr kühl. Ja, das sind dann, stimmt nicht? Okay, dann nehme ich es wieder zurück. Der Wind ist kühl, ja? Wenn sie aufgetaut sind, weil dann werden sie warm. Aber über Emotionen zu sprechen, also jetzt bin ich wieder auf der richtigen Seite. Wir reden über Emotionen. Über seine Emotionen zu sprechen, nee, das verschweigt man. Im Süden, Italiener, Griechen, Spanier, die reden, die machen das laut, ihre Trauer. Die weinen Rotz und Wasser. Na, jetzt nicken einige. Das meine ich damit. Also jeder hat so seine Kultur. Und ich habe mich gefragt, welche Kultur haben wir in Deutschland, wenn es um diesen Prozess des Loslassens geht? Ich bin zu einer erstaunlichen Erkenntnis gekommen. Es ist die Sucht. Immer wenn wir einen Schmerz, etwas Unangenehmes und Angst oder sonst etwas empfinden, versuchen wir es durch ein Mehr, Mehr, Mehr zu überlagern. Wir arbeiten wie die Weltmeister, weil dann haben wir keine Zeit zum Nachdenken. Wir essen zu viel, wir trinken zu viel, wir tun uns viele Dinge an, wir gucken zu viel Fernsehen, nur um diesen Schmerz nicht zu hören. Wir entwickeln Suchtverhalten. Ich habe den Eindruck, das ist in Deutschland sehr weit verbreitet. Schade. Denn wir verpassen damit die Chance, etwas von Gott zu lernen, wenn wir den Schmerz standhalten und bereit sind, das sterben zu lassen, was wenig oder kein göttliches Leben in sich trägt. Denn dort, wo wir uns auf diesen Prozess einladen, werden wir 2 Dinge lernen: Demut und Sanftmut. Wozu Jesus Christus uns einlädt. Also wir verlieren ständig etwas in unserem Leben. Das ist, gehört mit zum Leben. Ob es Haare sind, ob es die Kraft ist, ob es die Energie ist, ob es manchmal die Arbeit ist, ob es der Ehepartner ist, ein Mensch ist. Ständig verlieren wir etwas. Und jeder Verlust tut weh. Und heute möchte ich uns Mut machen, dass wir uns dem stellen. Denn immer dann, wenn wir die Entscheidung treffen, ich überlagere es, ob es mit der frommen Variante ist oder einfach mit einer anderen Variante, wenn wir dann anfangen, ehrlich zu uns sein, erfüllt uns Scham und Schuld, weil wir etwas von uns geben, was wir nicht haben, da verschulden wir uns. Und dann schämen wir uns, dass wir als erwachsene Menschen immer noch diese Entscheidung treffen. Wir sollten es doch besser gelernt haben. Und dann merken wir es, uns fehlt Wahrhaftigkeit, wir haben mehr Schein als Sein. Und heute dürfen wir uns einmal mehr auf den Prozess des Verabschiedens einlassen. Und ich merke immer, es ist hilfreich, wenn wir diese Einleitung, die ja wieder nur das Thema entfaltet, an einem Menschen ablesen können, der es wirklich durchleben musste. Er hat das nicht gewollt, er hat sich das nicht ausgesucht und es ist wieder so unverständlich wie bei Abraham, der von Gott gesagt bekommt, opfere deinen einzigen Sohn. So ist auch die Geschichte Hiob eine Zumutung sondergleichen. So nach dem Motto, also Gott lässt sich auf ein Spiel mit dem Satan ein, um einen seiner Lieblingsmenschen alles Mögliche zuzumuten. 42 Kapitel, Hiob. Und es fängt mit einem grausigen Verlust an. Alles verliert er. Alles. Sein Hab und Gut und seine Familie. Und als das noch nicht reicht, bekommt er noch das Recht der Teufel, jetzt Hiob selber anzugreifen. Nur töten darf er ihn nicht. Also er wird erbärmlich krank. Wie ist Hiob mit diesem Verlust, mit diesem grausigen, erschreckenden Verlust umgegangen? Ich denke, wir können und dürfen von ihm lernen. Und deswegen schauen wir ein bisschen hinein. Der erste Punkt, den ich mir notiert habe, ist, sei achtsam für dein inneres Leben. Hiob schreit seine Wut heraus. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Er schreit Gott an. Sagt ihm genau, was er fühlt. 35 Kapitel lang kämpft er mit Gott. Mit dieser Not und mit dem, was er nicht versteht. Und in einem Vers sagt er das, was die meisten von uns kennen und wo wir sagen, du bist gut, Hiob. Und das ist dieser Vers. Hiob 1, Vers 21. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Manchmal frage ich mich, ist das nicht jetzt wieder das Fliehen vor Gott, die fromme Verdrängung? Wir wissen von Gott her, sein Urteil ist nein, weil Hiob es von Herzen sagt. Nein, weil Hiob lebt die innere Verbindlichkeit und Verbundenheit mit mir. Aber es gibt nur diesen einen Satz. Und danach kommen diese anderen Verse, die ich eben nur angedeutet habe. Er zweifelt, er weint, er fragt sich, wo Gott ist und wieso Gott das überhaupt zulässt. Er zeigt keine schöne Miene zu diesem bösen Spiel. Und auch dazu habe ich mal Verse mitgebracht. Ausgelöscht soll der Tag meiner Geburt sein. Auch die Nacht, in der man sagte, ein Junge wurde empfangen. Eine fröhliche Nachricht. Dieser Tag werde finster, sogar für Gott in der Höhe. Und kein Tageslicht soll auf ihm fallen. Hiob 3, 3 und 4. Oder dann Kapitel 6, 12 und 13. Ist denn meine Kraft so unerschütterlich wie ein Fels? Muss ich der Fels in der Brandung sein? Bin ich der Starke, den anschauen und der rettet? Ist mein Körper etwa aus Eisen gemacht, dass ich alles überstehe und alles überlebe? Nein, ich bin völlig hilflos. Mir ist alles entrissen worden, worauf ich mich stützen könnte. Das klingt nicht mehr so nach dem Motto, der Herr hat's gegeben, der hat's genommen, gepriesen sei der Herr. Auch er durfte das erleben, Hiob, wie es Abraham war, bei der Geschichte, bei dem Weg durch die Mauer. Er darf etwas Neues sehen lernen von Gott. Und das ist gar nicht so einfach, in solch einer verzweifelten und hoffnungslosen Lage, in dem sich Hiob befand. Aber er hatte auf seine Innerlichkeit geachtet. Er hat es rausgelassen. Er hat es aufgeschrieben. Er hat es sichtbar und hörbar gemacht für alle Menschen. Das wünsche ich uns allen. Wir müssen es nicht vor der ganzen Gemeinde sagen, aber einem Menschen gegenüber oder Gott zumindest gegenüber. Ich habe euch ja schon ein paar Mal so ein bisschen meine Lebensgeschichte gesagt. Nur mal noch mal zur Erinnerung, als wir unseren Sohn Silas verloren haben, da hatte ich die Strategie, dass ich mit niemandem darüber geredet habe, weil ich es nicht konnte. Ich hatte das nicht gelernt. Das war ein zu starker Schmerz. Aber ich habe mit Gott darüber geredet. Ich bin laufen gegangen und beim Laufen habe ich geschrien und geweint und mit Gott gerungen, warum das passiert ist. Einige Jahre später in Euskirchen, wo es nochmals einen sehr starken Zerbruch für uns gab, habe ich etwas Neues gelernt. Ich war dankbar für Freunde, die mit mir, die nach Hause kamen, die mich besucht haben. Ich hatte sie nicht eingeladen, die gekommen sind, die gesagt haben, wir weinen mit dir. Und wir konnten miteinander reden. Da habe ich es gelernt, auf einmal jetzt darüber reden zu können. Also über so etwas spreche ich, dass wir manchmal sind wir nicht in der Lage, mit Menschen zu reden. Aber dass wir dann Gott alles sagen, es nicht verdecken, nicht zumachen, nicht das Herz hart machen, nicht schützen, keine Mauern aufbauen, das sind die falschen Mauern. Dass wir bereit sind, empfindsam zu sein, achtsam uns gegenüber. Und damit komme ich zu einem zweiten Punkt. Also achtsam sein für dein inneres Leben. Und das nächste ist, warte auf Gott und höre bitte nicht auf jede Stimme. Das können wir von Hiob lernen. Und das hat auch seinen Grund. Also warten. Hiob kann warten. 35 Kapitel heißt, das war eine lange Zeit, wo er mit Gott gerungen hat. Und nicht sofort hat Gott gesagt, hier bin ich und ich segne dich jetzt. Nein. Wir wissen nicht, wie viele Jahre es waren. Aber es waren mit Sicherheit keine paar Wochen. Es werden Jahre gewesen sein, bis er etwas wahrgenommen hat. Trauer braucht seine Zeit. Und jeder hat seinen Weg, wie er mit Trauer und Verlust umgeht. Und die Menschen, oder der Mensch, der ihm am nächsten stand, das war noch seine Ehefrau, die hat es nicht mehr ausgehalten. Auch noch so ein fieser Trick. Die Kinder sterben alle, aber die Ehefrau schmeißt das Handtuch. Warum hältst du nur an Gott feste? Lass es sein, schmeißt das Handtuch. Und seine drei Freunde, die dann bei ihm sind, hatten eine gute Sache. Sie haben lange geschwiegen, aber irgendwann konnten sie nicht mehr. Und jetzt musste Hiob noch mit ihnen streiten. Also er hat sowieso keine Kraft mehr, bin ich wie Eisen. Und jetzt wollen seine Freunde auch, dass er kämpft auch mit ihnen. Warum? Weil sie davon überzeugt waren, Hiob leidet, weil er gesündigt hat. Muss es eine Ursache haben. Aber wie oft habe ich das in christlichen Kreisen, in heutigen christlichen Kreisen noch gehört? Wir predigen von Gnade, aber intern heißt es, wenn ein Unheil kommt, da muss ja was gewesen sein. Da muss ja was gewesen sein. Da hat er nicht ganz richtig gelebt. Oh. So funktioniert Gott, behaupten sie. Du erntest, was du gesät hast. Es gibt immer schöne Bibelverse dafür. Also, wir würden heute sagen, also Hiob kämpft damit, wie seine besten Freunde ihm die Bibelstellen um die Ohren knallen. Höre nicht auf jede Stimme. Ich habe noch einen Zusatzsatz. Es gibt Menschen, die haben die Gabe der Entmutigung. Und sie meinen nur das Beste. Und sie merken es überhaupt nicht, weil sie sich selber gegenüber keine Achtsamkeit leben, weil sie selber nicht bereit sind, loszulassen, zu sterben. Merken sie es gar nicht, wie sehr sie da auf jemanden trampeln, der sowieso schon am Boden liegt. Also, Hiob war bereit zu warten. Er hat mit Gott gerungen, aber er hat gesagt, nein, hier sind die Karten anders gemischt. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe keine Schuld. Deswegen passiert es nicht. Ich weiß es nicht, warum das passiert. Ich kann es nicht einordnen. Aber eins weiß ich, hängt nicht mit Fehlverhalten zusammen. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Was habe ich in meinem Leben immer gesagt? Wenn Gott mich auf meine Sünde angesprochen hätte und gesagt hat, deswegen brauchst du mich, dann hätte ich gesagt, der ich in frommem Elternhaus groß geworden bin und nicht viel Falsches gemacht habe aus meiner Wahrnehmung, dann hätte ich gesagt, dich brauche ich nicht. Also wenn ich deswegen in die Hölle kommen sollte, weil ich vielleicht mal gelogen habe, also dann bist du ein unbarmherziger Gott. Aber Gott kennt mich. Er hat gesagt, ey, willst du ganz für mich sein oder nur halb? Also halb mag ich dich nicht. Das war die Sprache, die ich verstanden habe. So redet Gott mit uns. Er weiß ganz genau, was wir brauchen. Und wenn er zu uns redet, um uns zu ermutigen, loszulassen und zu sterben. Bei mir war es kein Schein, sondern wirklich innerlich mit Jesus Christus 100% verbunden zu sein. Also wir haben die eine Aufgabe, achtsam mit uns zu sein. Die zweite Aufgabe ist, dass wir warten, bis Gott handelt und redet. Und dann kommt, dass wir auch nicht auf jede Stimme da hören, die dann auf uns eindringt, sei es innerliche Stimmen oder Stimmen von Menschen. Und das Letzte ist, Neues zuzulassen. Ich habe es mal so für mich formuliert, lass es zu, dass deine Trauer zu einem Segen für andere wird. Wenn dir das gelingt, dann bist du zu gratulieren. Dann bist du ein glücklicher Mensch. Und diesen Mut hatte Hiob offensichtlich. Denn er geht verändert aus dieser Situation heraus, bevor er von Gott wieder neu gesegnet wird. Woran mache ich es fest? An seiner eigenen Aussage. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Und da haben wir es wieder, das Sehen. Er dachte, er kennt Gott. Aber er merkt, nee, das war nur das, was ich gelernt habe, was ich gehört habe. Was ich von meinen Vätern gehört habe, was ich von der Geschichte mit Abraham gehört habe. Aber jetzt habe ich dich selbst gesehen. Das verändert alles. Und das wünsche ich uns, dass wir zu diesem Zeugnis auch von Herzen kommen können. Immer wieder neu. Wir haben es nötig, dass Gott uns in dieser Weise begegnet und seine Herrlichkeit zeigt. Diese heiligen Momente, wo er uns ganz persönlich berührt und wir deswegen den Mut haben zu sagen, jetzt weiß ich es, es darf sterben, ich darf es loslassen, weil jetzt beginnt etwas ganz Neues. Und was passiert? Das, was ich am Anfang schon mal zitiert habe. Wir werden verwurzelt in der Liebe Gottes. Sind wir verwurzelt in der Liebe Gottes, dann ist diese Liebe, die Gott zu uns hat, wird zu einem Segen für die Menschen, denen wir begegnen. Und wir schaffen einen heilsamen, heiligen Raum in uns selbst. Und es wird ein Raum sein für die Menschen, mit denen wir unser Leben teilen. Und das Ganze, so sehen wir es bei Hiob, hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie er mit Gott geredet hat. Ich habe es nur mal kurz aufgegriffen. Das Erste ist, er hat auf Gott eingeredet. Warum, wieso und das ist alles so schlimm und ich verstehe das nicht. Er hat geredet, geredet, geredet. Das ist wichtig. Er musste erst mal leer werden. Aber er ist nicht beim Reden geblieben. Er hat dann angefangen, mit Gott zu sprechen. Er hat ihm Fragen gestellt und tatsächlich gewartet, dass Gott antwortet. Und immer, wenn ich Gott Fragen spreche, kommt die nächste Basis in dieses Gespräch mit Gott. Er fängt an, auf Gott zu hören. Und Gott stellt ihm nicht nur eine Frage, er stellt ihm zwei Kapitel lang Fragen. Wo er denn war und wie das denn ist. Und dann kam dieser Moment, den wir gelesen haben, jetzt habe ich dich gesehen. Jetzt wusste er einfach nur bei Gott sein. In der Nähe Gottes ist das, was mich befreit. Ist das, was mein Leben mit der Liebe Gottes füllt. Ist das, was mein Leben wertvoll macht. In der Nähe Gottes zu sein, reicht aus. Und wenn ich muss nicht mehr reden, ich muss nicht mehr sprechen, es reicht aus, nur bei Gott zu sein. Und ich wünsche uns diese Fähigkeit, immer wieder genau so auch mit Gott zu reden. Dass wir Mut haben, auszuschütten bei ihm. Werft eure Sorgen auf mich, ist die Einladung, die Gott ausspricht. Lass alles los. Dass wir dann aber anfangen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Dass wir mit ihm reden, nicht mehr nur brüllen, nicht mehr nur schreien, sondern sagen, Herr, jetzt kann ich mal wieder normal reden. Ich kann meine Worte gebrauchen, meine Irritation in Worte fassen. Ich spreche mit dir mal darüber. Dann werde ich Gott Fragen stellen. Ich lerne es, auf ihn zu hören. Und dann darf ich es erleben, was es heißt, wenn Gott mich von allen Seiten umgibt. Amen. Ich habe eine kleine Challenge für die, die da Spaß dran haben. Sei achtsam für dein inneres Leben. Erklimme die Leiter der Wahrhaftigkeit. Ich lege das einfach hier vorne hin. Wer Spaß hat, kann sich so ein Zettelchen nehmen. Es sind viele Fragen, die mit den Emotionen zu tun haben.